Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Das gibt's bei uns ganz selten. Die christliche Fastenzeit und der muslimische Fastenmonat Ramadan haben genau gleichzeitig begonnen. Und deswegen freue ich mich jetzt über zwei, die jetzt fasten, gleichzeitig, aber doch jeder ganz anders. Der eine ist Samedin Didovic vom Münchner Forum für Islam und er engagiert sich auch im Münchner Muslimrat. Und der andere ist Andreas Renz, katholischer Theologe mit Schwerpunkt für den interreligiösen Dialog in der Erzdiözese München und Freising. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Renz, Sie sind katholisch. Was fasten Sie dieses Jahr?
Im Katholischen beginnt ja die Fastenzeit mit dem Aschermittwoch.
Ja.
Und das ist für uns
liegt schon
so.
Hinter uns?
Ja, liegt schon hinter uns. Ein Fasten- und Abstinenztag heißt es. Ja. Und Abstinenz, das heißt, man verzichtet auf Fleisch. Das habe ich auch so gemacht. Und Fastentag, das heißt, es gibt nur eine größere Mahlzeit. Ja? Also man kann schon noch zwei kleinere Mahlzeiten auch zu sich nehmen, aber eben eine größere Mahlzeit.
Das wäre dann an einem Fastentag das, wie Aschermittwoch oder
ja,
Karfreitag.
Ja, richtig, oder Karfreitag, richtig. Mhm. Das sind die beiden verbindlichen Fastentage und Abstinenztage für Katholikinnen und Katholiken.
Ja.
Und während dieser Zeit,
7 Wochen,
also diese, genau, also 40 Tage, ja, mit dem Karsamstag dann noch, ist es eben so, dass man selber entscheiden kann, auf was man verzichtet.
Auf was verzichten Sie dieses
ich
Jahr?
Ich persönlich verzichte auf Schokolade und süße Sachen, weil das eben für mich tatsächlich eine gewisse Abhängigkeit ist, muss ich sagen, immer so nach dem Essen noch was Süßes. Und ich weiß, es tut mir nicht gut, zu viel Zucker. Und deswegen möchte ich darauf verzichten und auch auf den Alkohol. Wobei ich dazu sagen muss, für uns Katholiken ist es so, dass der Sonntag ausgenommen ist.
Da haben wir Glück.
Ja, genau. Also an dem Tag ist dann eigentlich, also sind die Fastengebote aufgehoben und da kann man dann im Grunde genommen, könnte ich dann auch was Süßes essen, werde ich wahrscheinlich auch machen und da freue ich mich schon drauf.
So, und bei mir im Studio ist ja noch jemand Zweites. Herr Didovic, wie schaut es bei Ihnen aus? Ramadan ging dieses Jahr ja auch, ja, je nachdem, wie man es genau bezeichnen will, eigentlich, aber wir sagen jetzt mal auch am Aschermittwoch los, genau parallel.
Genau, das war sehr interessant, das Faktum mit dem gemeinsamen sozusagen Fasten. Ja. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Das letzte Mal war das 1928, dass das irgendwie auf ein Datum fiel.
Da können wir nachher nochmal drüber reden, wie sich das berechnet und warum das so ist. Aber Ramadan wechselt ja, so viel kann man schon sagen, durchs ganze Jahr. Ja, es ist mal im Sommer und wandert dann immer
genau,
so nach vorne.
Genau, ganz klassisch, also nach dem Mondkalender. Das heißt, ungefähr, Pi mal Daumen, jedes Jahr 10 Tage früher. Das heißt, in ungefähr 36,5 Jahren hat man das ganze Jahr und alle 4 Jahreszeiten durch.
Ja. Und genau. Das ist eben jetzt was ganz Besonderes, dass es wirklich parallel angefangen hat. Und Herr Didovic, wie schaut es jetzt, habe ich von Herrn Renze auch schon gehört, wie schaut es bei Ihnen aus? Es geht ja nicht nur um Schokolade.
Genau, also bei uns ist es nicht so kreativ, in Anführungsstrichen. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Vorgabe. Vorhin habe ich es schon gehört, irgendwie Sonnenaufgang. Nein, tatsächlich ist es schon die Dämmerung. Mhm. Die nautische Dämmerung bis zum Sonnenuntergang. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 12 Stunden, die wir fasten. Und da ist Speis, Trank, jegliche Genussmittel eigentlich auch. Also das heißt Zigaretten oder ähnliches, wenn jemand das konsumiert. Aber auch beispielsweise die Abstinenz. Also hier Geschlechtsverkehr ist nicht erlaubt. Und muss dann warten bis zu einem späteren Zeitpunkt. Und das Ganze eben 30 Tage.
40 Tage christlicher Seite, 30 Tage ist der Ramadan. Wie schaffen Sie das, durch die 12 Stunden durchzukommen? Wir haben vorher schon die Situation gehabt, Herr Renz hat ein Glas Wasser vor sich stehen, Sie haben keins.
Ja, also ich sag mal, das ist jetzt ja relativ leicht. Also wir haben gerade Schneefall auch noch, es sind Temperaturen um den Gefrierpunkt und wenn es nicht draußen heiß ist, dann ist man auch irgendwie mit dem Getränk. Und
die Tage sind kürzer, ne?
Genau, die Tage sind deutlich kürzer. Ich weiß noch im Juni, da war das schon eine ganz andere Nummer. Und was auch tatsächlich für viele eine Herausforderung ist, ist der Koffeinentzug. Ne? Wenn man es gewohnt ist, da in der Früh sein Espresso, Cappuccino oder was auch immer, Mokka zu trinken, das erst einmal muss man überwinden und da braucht der Körper schon so seine 7 Tage. Aber dann fängt ja, glaube ich, so die Autophagie an. Irgendwann mal ist man so weit, dass man sagt, also man kommt schon gut damit klar. Was allerdings dann definitiv irgendwann mal einsetzt, ist, dass die Kraft, ne? Man hat dann weniger irgendwie auch vielleicht Lust, sich aufzuregen oder weniger Energie, sich aufzuregen. Und das merkt man dann schon auch.
Also ist das ein positives Gefühl oder dass die Kraft eher ausgeht?
Nee, ich sage also wirklich, dass man sich weniger aufregend, ein positives Gefühl, insofern, dass man die innere Ruhe anfängt zu finden, dass man dann einfach besinnter wird, dass man ruhiger wird, dass man auch weniger irgendwie aktiv ist und durch dieses sozusagen komplette, ja, ich glaube, das könnte auch an der Flüssigkeit liegen, wird man auch etwas langsamer und ja, vielleicht gemütlicher, ich weiß es nicht, aber entsprechend, wie gesagt, zum Ende des Ramadan ist es dann deutlich leichter. Also das ist dann schon eine ganz andere Nummer.
Jetzt stelle ich mir vor, in Ländern, die ganz muslimisch geprägt sind, ist es insgesamt leichter, weil natürlich das Leben insgesamt dann langsamer wird. Oder man halt viel nachts feiert, tags ausschläft. Richtig, man weiß, ja. Jeder ist sozusagen unter gleichen Bedingungen.
Ich kenne es jetzt zufälligerweise aus Ägypten, dass man da sagt, da verlagert sich das wirklich. Also da wird tagsüber so wenig wie möglich gemacht, aber dann ab Sonnenuntergang, da fängt das Leben an sozusagen. Und das kommt, also man vertauscht es ein bisschen, einfach um auch der Sonne quasi zu entgehen.
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also es geht ja beim Fasten in den Religionen nicht nur um Verzicht und Askese und so, sondern es geht ja um einen spirituellen Prozess. Ja? Also es geht darum, den Alltag mal zu durchbrechen, mal Dinge anders zu tun und dadurch wieder stärker sich auf sich selber zu besinnen und dabei aber auch frei zu werden, vielleicht wieder für die Begegnungen mit anderen zuzuhören und nicht sich selber in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine gemeinsame religionsübergreifende Sinndimension dieser Fastenzeit.
Kann man diesem Jahr halt wirklich dann eigentlich schön betonen, wenn es wirklich parallel ist. Herr Renz, sind Sie neidisch oder würden Sie es mal gern ausprobieren, sagen wir mal, so ein Ramadan-Fasten?
Ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Also es gibt ja die schöne Tradition, dass Muslime privat oder eben auch Moscheegemeinden im Ramadan dann einladen zum Fastenbrechen. Ja. Und das habe ich dann auch schon gemacht, dass ich an solchen Tagen dann tatsächlich tagsüber auch nichts gegessen habe, getrunken schon, das muss ich zugeben, also nicht streng nach diesen islamischen Vorgaben, aber eben nichts gegessen, damit ich dann wirklich auch mit den Muslimen das Fasten brechen kann.
Und?
Ja, das ist schon eine interessante Erfahrung. Also der Magen knurrt und so, ja. Aber es kommt natürlich dann immer darauf an, wie man sonst an diesem Tag so eben drauf ist und was man zu tun hat und so weiter.
Ne? Also da merkt man die Herausforderung.
Richtig,
ne?
genau.
Ja. In einem Land, wenn man jetzt eben in einem christlich geprägten Land oder nicht muslimisch geprägten Land lebt, dann trotzdem durch den Tag zu kommen. Mit der Arbeit geht das bei Ihnen?
Ja, so durchaus. Nur was ich mir angewöhnt habe, trotz allem in der Mittagspause mit den Kollegen mitzugehen, weil man sonst tatsächlich zu lang am Arbeitsplatz sitzt. Also ich habe einen Bildschirmarbeitsplatz und dann hilft es schon, wenn man rausgeht, wenn man auch mal ein bisschen die Beine vertritt. Ich mache dann meine Runde, also ich gehe dann wirklich die halbe Stunde spazieren, bevor ich zurückkomme. Das ist schon die Umstellung, sage ich jetzt mal einfach. Aber ich lasse das eben nicht aus. Das Soziale, das ist ja auch ein Miteinander. Es geht ja nicht nur um irgendwie Aufnahme von Speis und Trank. Ja. Es geht darum, auch wirklich mit den Kollegen gemeinsam unterwegs zu sein, das kollegiale Miteinander.
Und die Kollegen kennen das ja mittlerweile,
oder?
Das ist ja anders als vor 30 Jahren.
Also mittlerweile ist das, kennt man das, also habe ich auch jetzt wirklich keine Berührungsängste, beziehungsweise die Kollegen dürfen da gerne fragen, so ist es nicht. Und ich glaube, dass dieses sich gegenseitig kennenlernen, also das ist schon, das macht auch was mit einem. Also es hat ein besseres oder schöneres Miteinander.
Wir reden über zweierlei Fasten. Der muslimische Fastenmonat Ramadan und die christliche Fastenzeit haben dieses Jahr ganz genau parallel begonnen. Am Tisch im Studio sitzen Samedin Dedovic vom Münchner Forum für Islam und Andreas Renz, katholischer Theologe. Herr Dedovic, sind Sie neidisch? Würden Sie nicht auch gern mal individuell fasten wie Herr Renz und die Variante machen, auf Alkohol und Schokolade verzichten und das war's?
Ganz und gar nicht. Ich würde sagen, ich wusste das auch tatsächlich nicht, dass es in der Form geht, dass man sich das aussuchen kann. Demnach würde ich sagen, faste ich katholisch fast das ganze Jahr über von irgendwas irgendwo. Wirklich, tatsächlich war es so, letzten Monat habe ich gemerkt, dass meine Bildschirmzeit am Smartphone mal wieder komplett über die Stränge schlug. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lösche ich mal Social Media oder eben dieses Zucker. Ja, ich hatte neulich auch eine Ernährungsbewusstseinsumstellung, also versucht irgendwie. Ich will es jetzt gar nicht betiteln, großartig, aber ein Buch gelesen, wo es einfach darum geht, dass Zucker eben für vieles, ne, also weniger Zucker und dann, was Sie eben gesagt haben, es gibt diesen Cheat Day, wenn ich das jetzt so sagen darf, den Sonntag.
Den Sonntag, ja.
Genau, den versuche ich mir auch irgendwie, aber tatsächlich, Sie haben ja ganz, ist es super genormt, das muss ich mir alles selber irgendwie zurechtlegen und darf mir selber dann auch nicht irgendwie zu viel Freiraum geben, um das irgendwann mal durchzuziehen, natürlich die Gesundheit und die Bildschirmzeit oder.
Also es ist für Sie einfacher. Genau. Ramadan, da ist eine klare Vorgabe und das andere machen sie sowieso mal.
Das kann man sich ja fast nicht aussuchen und dann in Anführungsstrichen ist es deutlich leichter, dass man sagt, ja, ist keine Debatte, also ist keine irgendwie Frage, ob und was und wie und wo.
Sie haben vorhin schon rübergeschaut, Herr Renz, als ich gesagt habe, naja, so ganz so einfach ist es ja auch nicht, dass man sich so individuell zusammenlegen darf, aber
Ja, man muss ja auch sehen, es gibt ja verschiedene Traditionen im Christentum auch. Ne? Also ich spreche jetzt von meiner katholischen Tradition her, aber es gibt ja zum Beispiel das orthodoxe Christentum, wo es noch sehr strenge Fastenregeln gibt. Ja.
Was würde da gelten, wenn man nach dem...
Also in der strengen Zeit ist rein vegane Ernährung nur erlaubt. Ja. Und insgesamt gibt es eben viel mehr Fastenzeiten, also jetzt nicht nur vor Ostern, sondern auch zu anderen Zeiten, vor Weihnachten und so weiter. Und am anderen Spektrum ist sozusagen das protestantische Christentum, das eigentlich gar keine verbindlichen Fastenregeln hat. Trotzdem gibt es da natürlich auch die Tradition. Ja, also seit 40 Jahren gibt es in der evangelischen Kirche in Deutschland diese Aktion 7 Wochen ohne. Das beruht aber eben auf der wirklich individuellen Entscheidung, auf was man dann verzichtet.
Für Sie ganz persönlich, was ist für Sie der tiefste Sinn vom Fasten?
Ich glaube, dass man durch diese Einhaltung von Fastenregeln tatsächlich auch eben immer wieder erinnert wird. Und zwar die Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen zu vertiefen. Also in der Fastenzeit, und das ist auch wieder religionsübergreifend, geht es eben, wie ich schon gesagt habe, nicht nur um diese Verzicht, sondern es geht eigentlich um ein Mehr, um ein Wiedergewinnen von Beziehung. Ja.
Wenn Sie die Stimmung beschreiben würden, die Fastenzeitstimmung, also bei der Adventsstimmung, da kann man es ja irgendwie so fassen, wie würden Sie das beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Es ist eine Stimmung natürlich, also eine ambivalente Stimmung. Also auf der einen Seite ist es auch eine Bußzeit für uns. Ja. Wir sagen ja auch, das ist eine österliche, vorösterliche Bußzeit, das heißt eine Zeit der Vorbereitung auf das Osterfest. Man kann beispielsweise eben beichten gehen oder an Bußgottesdiensten teilnehmen, eben eine Selbstbefragung über das eigene Leben, eine Selbstreflexion. Und auf der anderen Seite eben so die Erwartung das Hingehen auf dieses Osterfest, das für uns Christinnen und Christen eben der Höhepunkt eigentlich des Kirchenjahres ist, mit Leiden, Tod und Auferstehen Jesu Christi. Mhm.
Herr Dedovic, würden Sie das beschreiben? Was ist das, wo Sie sagen, deswegen faste ich?
Ich glaube einfach, es ist dieses sich wieder zu besinnen, was Herr Dr. Renn schon gesagt hat. Und auch hier, was wir gerade gehört haben, also wirklich an andere zu denken. Ja, man soll ja auch mehr spenden dann im Monat Ramadan. Man soll irgendwie Leute einladen, weil wer einen Fastenden speist oder wer ihm Nahrung gibt, das hat den gleichen Lohn wie derjenige, der gefastet hat, ohne dass er selbst sozusagen, ohne dass es irgendwie reduziert wird. Und das wird häufig auch genutzt von Menschen, die eben nicht fasten können, wie Kranke oder Schwangere oder hartarbeitende Menschen. Deswegen gibt es da sozusagen eine spezielle Norm.
Wie würden Sie denn die Stimmung der Fastenzeit, die Ramadan-Stimmung, beschreiben? Ich habe jetzt den Eindruck, es geht ja da viel festlicher zu dann gerade.
Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben das, meine Frau und ich, vor 3-4 Jahren gehabt, wo wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie in Einhaltgebieten.
Weil zu viel gefeiert wurde dann nachts.
Genau, wir waren also an 25 von 30 Abenden waren wir irgendwo zum Essen eingeladen. Und das merkt man, also da ist man ständig, und es ist schon so ein ständiges Hinfahren, Bleiben, man kommt hier relativ spät nach Hause aber es ist, man schaut, viele Leute schauen eben, dass sie schon so selten wie möglich alleine sozusagen das Fastenbrechen verbringen, sondern andere Leute einzuladen. Und ein schöner Trend, den ich auch mitbekomme, ist, dass man seine Nachbarn, seine nicht-muslimischen Nachbarn einlädt. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Sache. Also wir haben jetzt dieses Jahr eine ganz nette Geste von unserer Nachbarin erlebt, die dann den Flur geschmückt hat. Also sie ist katholisch und dann wirklich Ramadan 2026 mit so Girlanden, die gibt es ja ganz viele Sachen zu kaufen, vielen Läden. Ja. Und natürlich werden wir uns auch dafür sozusagen revanchieren und zum Fastenbrechen einladen oder zum Abendessen, dann je nachdem. Ja. Aber das hat eine, wie Sie es gerade gesagt haben, deutlich festlichere, mehr Miteinander, viel sozial. Also man ist deutlich häufiger im sozialen Austausch und ist dann unter Menschen.
Das finde ich ja wirklich eine tolle Bereicherung durch den Islam und die Muslime hier bei uns. Ja, diese Gastfreundschaft, die uns ein bisschen fehlt. Also hat vielleicht auch mit dem deutschen Kontext zu tun. Ja, also in anderen Teilen der Weltkirche ist das auch anders. Aber ich finde das wirklich ganz, ganz toll und bekomme immer in dieser Zeit des Ramadan viele Einladungen. Und das ist eigentlich eine schöne Art und Weise, wie man miteinander eben niedrigschwellig zusammenkommen kann, miteinander essen kann, miteinander ins Gespräch kommt, sich kennenlernt.
Ich würde hier tatsächlich Dr. Renz zustimmen, insofern, dass man ja jemanden zu sich nach Hause dann einlädt. Ja. Das ist dann nochmal wirklich in den privaten Raum, in den wirklich dieses, das hat was ganz, ganz anderes nochmal, als würde man beispielsweise jetzt ins Restaurant gehen, was auch, also was nichts dagegen spricht, aber diese Einladungen bereichern einen doch und man lernt sich von einer anderen Seite kennen, die man vielleicht sonst nicht entdecken würde aneinander.
Ganz herzlichen Dank für dieses interessante interreligiöse Fastengespräch. Das waren Andreas Renz, katholischer Theologe und Fachreferent für interreligiösen Dialog im Erzbistum München und Freising und Samedin Dedovic vom Münchner Forum für Islam. Die deutschen Katholiken haben einen neuen Vorsitzenden. Nachdem der Limburger Bischof Georg Betzing nach seiner 6-jährigen Amtszeit nicht mehr weitermachen wollte, haben die deutschen katholischen Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Würzburg vergangene Woche einen Nachfolger gewählt. Geworden ist es der Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer. Irene Essmann stellt ihn vor.
Von Heiner Wilmer erzählen viele, er sei sehr belesen, ein Denker, promovierte über den französischen Philosophen Maurice Blondel. Heiner Wilmer kann aber auch Traktor oder Trecker, wie der gebürtige Niedersachse sagt. Kurz bevor er vor knapp 8 Jahren zum Bischof von Hildesheim geweiht wird, besucht Wilmer den elterlichen Bauernhof im Emsland, wird dabei von einem Team der Bistumspresse begleitet und gibt einen Einblick in seine Wurzeln.
Also was ich mit diesem Elternhaus verbinde, ist eine große Stabilität, eine große Treue zum Leben und eine große Verbindlichkeit und eine Erdigkeit, so eine Erdverbundenheit, deshalb bin ich schon damit und das ist für mich auch bis heute sehr wichtig.
Trotzdem geht es für ihn dann hinaus in die weite Welt. Wilmer tritt in den Orden der Herz-Jesu-Priester ein. Er studiert in Freiburg, Paris und Rom an der päpstlichen Universität Gregoriana. 2 Jahre verbringt er auch in der New Yorker Bronx, unterrichtet an einer Highschool der Jesuiten, später wird er Schulleiter in Niedersachsen. Bildung und Seelsorge auch von Menschen außerhalb kirchlicher Strukturen, darum geht es den Herz-Jesu-Priestern. 2015 wird Wilmer Generaloberer seines Ordens, also Chef auf internationaler Ebene mit Sitz in Rom. Seitdem gilt er dort als gut vernetzt, spricht zudem mehrere Sprachen fließend. Als Wilmer von Papst Franziskus gebeten wird, Bischof von Hildesheim zu werden, tut der Ordensmann sich schwer, seine Mitbrüder zu verlassen. Doch er nimmt den Auftrag an, nimmt sich vor, zu den Menschen in seinem Bistum zu gehen, viel zuzuhören. In einer Region, in der gerade mal 10% der Bevölkerung katholisch sind.
Im Bistum Hildesheim sind wir tatsächlich ein Diaspora-Bistum. Wir sind migrantisch. Knapp 40% unserer Menschen stammen aus anderen Ländern. Wir sind sehr multikulturell, sehr international. Und für uns im Zentrum steht die Verkündigung des Evangeliums und wir machen das mit Frische und mit Schmackes und gehen dabei manchmal über den Deich mit einer steifen Brise im Haar.
So Wilmer kurz nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Verkündigung des Evangeliums für den frommen Ordensmann bedeutet das übersetzt, sich einzusetzen auch für soziale Gerechtigkeit. Bislang war er in der Bischofskonferenz zuständig für gesellschaftliche und soziale Fragen, wirkt entscheidend mit an einem Grundsatzpapier der Bischöfe gegen völkischen Nationalismus und fordert erst kürzlich im Rahmen der Debatte um Reformen der Sozialsysteme einen gerechten und verlässlichen Sozialstaat. Eigentlich ist Wilmer ein Mann für die leisen Töne, keiner, der auf den Tisch haut. Trotzdem, im Reformprozess Synodaler Weg ist er einer der vehementen Kritiker von Männerbünden und klerikalem Machtapparat, wiederholt trotz Kritik aus den eigenen Reihen die Aussage, er glaube, der Missbrauch von Macht stecke in der DNA der Kirche. Unaufgeregt, aber klar, fordert er auch eine Neubewertung der kirchlichen Sexualmoral und setzt auf eine starke Rolle der Frauen.
Es geht darum, die Kompetenz von Frauen sichtbar zu machen, zu heben, ins Zentrum zu rücken. Es geht darum, wichtige Positionen mit Frauen zu besetzen. Und es geht darum, mit der Weltsynode in Einklang zu sein, was mich freut. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass die Weltsynode das Thema Frauen in Ämtern und Diensten auf der Tagesordnung hat.
Heiner Wilmer tastet sich vor. Als Sprecher der deutschen Bischöfe muss er einen Weg finden zwischen feingeistiger Frömmigkeit, die wohl die gesamte Bischofskonferenz mitgehen kann, und dem Mann mit dem Traktor, der seine Überzeugungen nach außen wuchtig vertritt und die Stimme für Reformen ist, die viele Katholikinnen und Katholiken in der Welt von heute erwarten.
Heiner Wilmer ist der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. In Würzburg haben die deutschen katholischen Bischöfe bis Donnerstag getagt und unter anderem sich auch klar gegen Vereinnahmung vermeintlich christlicher oder christlich-abendländischer Werte durch Rechts gewehrt. Auch die ersten Verlautbarungen des neuen Vorsitzenden Heiner Wilmer waren davon geprägt. Christian Wölfel fasst zusammen.
Heiner Wilmer wählt deutliche Worte, wenn er über die AfD spricht. Die Menschen in Deutschland dürften sich nicht von den, Zitat, vordergründig attraktiv gemeinten Klängen der AfD verführen lassen, sagte Wilmer bei der Abschlusspressekonferenz. Er rief dazu auf, die Demokratie zu verteidigen.
Wehret den Anfängen. Und ich füge hinzu, schützen wir unsere Demokratie.
Damit knüpft Wilmer an einen Beschluss der Bischöfe von vor 2 Jahren an. In dem hatten sie sich in Augsburg einstimmig vom völkischen Nationalismus abgegrenzt, auch mit Blick auf die AfD. Schon damals war der Hildesheimer Bischof maßgeblich an dieser Erklärung beteiligt.
Wir leben in einem Land, das christlich geprägt ist, in einem Land, das eine Grundlage hat, die die Gottesebenbildlichkeit des Menschen als Basis hat. Alle Menschen haben die gleiche Würde, alle Menschen sind Kinder Gottes und von daher kann es keine Unterscheidung und keine Differenzierung nach Würde geben, die irgendwie einen Unterschied macht bei Geburt, Geschlecht, Herkunft oder Religion.
Das alles geschieht unter dem Eindruck der Worte des Magdeburger Bischofs Gerhard Feige. Er hatte in Würzburg seinen Mitbrüdern davon berichtet, was die AfD im Falle einer Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt plane. Sein Fazit: Die Partei werde gleichsam die Religionspolitik der DDR fortsetzen und Kirchen als Feinde markieren und sie denunzieren. Dem widerspreche man, so Wilmer, und man verwahre sich dagegen, dass die Partei Themen der Kirche in nationalistisches Denken und Handeln umwandle. Doch die Gefahr für die Demokratie sieht der Bischofskonferenzvorsitzende auch von außen, etwa durch die Trump-Regierung in Washington.
Wenn die USA eine angeblich eingeschränkte Meinungsfreiheit oder eine vermeintlich defekte Demokratie in der EU beklagen und mit politischen Kräften wie der Alternative für Deutschland kooperieren.
Aus diesem Grund, aber auch wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, müsse Europa seinen Platz in der Welt behaupten. Die europäische Integration sei ein unverzichtbares Element des Weltfriedens, betonte Wilmer.
Die EU muss auf der Grundlage ihres Selbstverständnisses ihre Rolle selbstbewusst einnehmen und ihren Platz in der Weltordnung behaupten.
Selbstbewusst, aber diplomatisch will Wilmer auch innerkirchlich vorgehen, wenn es darum geht, dass Rom einem weiteren Reformschritt aus Deutschland zustimmt. Es geht um die sogenannte Synodalkonferenz, in der künftig Laien und Bischöfe gemeinsam beraten sollen. 2/3 der in Würzburg versammelten Mitglieder der Bischofskonferenz mussten einer entsprechenden Satzung zustimmen. Das ist gelungen. Kann vielleicht sogar das deutsche Modell ein Vorbild in der Weltkirche sein?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass bestimmte Elemente hier auch inspirierend sein könnten für andere. Gleichwohl würde ich jetzt nicht sagen, dass wir sagen, hier kommen wir Deutsche, wir haben die Weisheit gepachtet, schaut mal, ist das nicht klasse für euch? Also ich wäre hier schon für eine Bescheidenheit und für eine gewisse Demut.
In Deutschland jedenfalls bleiben die katholischen Bischöfe mehrheitlich auf Reformkurs. So sollen etwa künftig auch Frauen in Gottesdiensten predigen dürfen. Diese Forderung der Reformdebatte synodaler Weg hat die Bischofskonferenz nun in eine Ordnung gegossen. Auch die wird Wilmer als neuer Vorsitzender mit in die Aktentasche packen, wenn er demnächst nach Rom reist, um Überzeugungsarbeit zu leisten.
Neuer Vorsitzender, klare politische Positionierung. Das waren Eindrücke von der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz in Würzburg. Und damit geht Religion und Orientierung auf BR24 zu Ende. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten.